Nun wäre das alles immer noch nicht übermäßig schlimm und wäre noch keine Studienschwierigkeit, wenn diese Gedächtnisleistungen, diese Obskuren, nicht erbracht werden müssten für einen Zweck, der dazu allerdings passt. Dieser Zweck heißt Prüfung und hat zum Inhalt, nicht einfach die Präsentation von Gedächtnisleistungen. Das ist nicht übermäßig beliebt in einer Universität. Da kommt man gerade an einer Fachhochschule damit durch, sagen die Universitätsdozenten. Sondern was verlangt ist, ist aufs Gedächtnis gestützt die Präsentation, die Darstellung einer wohlerworbenen Souveränität im Umgang mit den gelernten Abstraktionen des eigenen Faches. Und davon muss man den Prüfer auch noch überzeugen. Es geht ja darum, in der Prüfung, dass eine Auslese stattfindet. Der Witz der Prüfung ist, dass nicht jeder sie besteht. Und deswegen legen die Prüfer dann auch allerlei Maßstäbe an die gelungene Präsentation einer solchen Souveränität an. Da muss dann einer schon irgendwie durchblicken lassen, und zwar eben so geschickt, dass der Prüfer es gelten lässt, dass er eigentlich dieses Problem ganz genauso sieht wie dieser und jener, aber der Dritte das falsch gesehen hat oder etwas dazu getan, was eigentlich gar nicht dazu passt. All diese Techniken, Souveränität zu präsentieren, sind da gefragt. Damit eröffnet sich natürlich ein weites Feld, das über das bisher behandelte Beschränkte, man muss ein Gedächtnis für Unsinn haben. Das ist auch nicht einfach, aber das ist bloß eine Sache. Ein Gedächtnis für Unsinn haben ja schließlich auch die Leute, die zu Frank Elsner gehen und jede Filmszene wieder erkennen können. Darüber geht das Studieren einerseits eben dahin hinaus, dass Souveränität demonstriert sein will, die Freiheit, solche Gesichtspunkte anzuwenden. Und damit ist das Feld eröffnet für alle Techniken der Imagepflege. Eigentlich ist nämlich eine Prüfung das, eben weil es darum geht, den Prüfer zu überzeugen, dass man nicht so sehr sein Wissen wiedergibt, sondern sich darstellt. Selbstdarstellung, das ist der Gesichtspunkt, unter dem die Prüfungen Vergleiche vornehmen. Tja, dafür gibt es jetzt aber wieder große Schwierigkeiten, weil gerade weil ja der Witz der ist, es sollen welche raussortiert werden, werden da zwei Sachen sehr wesentlich, nämlich die Tagesform des Prüflings und die Eigentümlichkeiten des Prüfers. Eine Prüfung hat jemand noch nicht genügend vorbereitet, wenn er seinen Stoff gelernt hat, sondern er muss auch noch wissen, worauf der Prüfer Wert legt. Man muss sich bei älteren Kommilitonen erkundigen. Das ist genauso wichtig und genauso ehrenwert. Frauen haben da eine ganz andere Sorte von Problemen. Die müssen wissen, wie man sich anziehen muss, was für eine Frisur der Betreffende mag. Und das ist alles kein Witz. Das ist sehr konsequent aus diesem Zweck der Prüfung heraus. Und alles das gibt gleichwohl keine Garantie dafür, dass man sie besteht. Das ist das Blöde. Man schafft lauter Bedingungen, sie zu bestehen, aber keine Bedingung, und auch wenn man doch so viele beieinander hat, nichts davon ist eine Garantie. Also hat der Mensch zu Recht Prüfungsangst, die bloß darin besteht, dass das Prüfungsgeschehen auch bei bester Vorbereitung unberechenbar ist. Und jetzt kommt noch ein neues zum Studienproblem dazu. Man muss nämlich mit der Angst, dass es einen erwischt, auch noch fertig werden. Das ist diese Prüfungsangst, das ist ja gewissermaßen die methodische Antizipation des Umstands, dass Prüfungen fürs Raussortieren da sind und man immer von vornherein weiß, irgendwelche fallen raus und alles, was ich bisher getan habe, bietet für nichts eine Gewähr. So wird dann Studieren spätestens an dieser Stelle zu einer Art autogenem Training, wofür dann auch allerlei Tropfen und Tabletten angeboten werden, aber auch die Künste der Psychologie, zum Beispiel Atemkunststücke, sind sehr wichtig fürs Gedächtnis, dass man sich in der Prüfung nicht aufregt, dass man dann sich im rechten Moment sagt, meine Hand ist ganz warm oder ruhig oder was. Und da stellen sich dann schon Unterschiede zwischen verschiedenen Ausprägungen des studentischen Typs heraus. Die bewegen sich alle zwischen zwei Extremen. nämlich dem Weinerlichen und dem Arroganten. Das ist auch ganz klar, wo es um Selbstdarstellung steht, wo es um Selbstdarstellung geht. Da macht der eine das Motto Frechheit siegt zu seinem Rezept und gibt mit einer Souveränität an, die wirklich nur in seinen paar angelernten Vokabeln besteht und hofft im Übrigen darauf, dass der Professor ihn nicht blamiert, was immer geht. Und die andere Abteilung sind die, die immerzu die Schwere ihres Schicksals beweinen und allenfalls noch versuchen, durch die Darstellung dessen, wie elends ihnen mitgespielt worden ist, Eindruck zu schinden. Auch das ist ein für Prüfungen sehr empfehlenswertes Verfahren, vorher nicht zu schlafen. Und dann dem Professor klarzumachen, dass sein Studienstoff einen so viel Nerv geraubt hat, dass man eigentlich schon deswegen das Bestehen der Prüfung verdient, auch wenn man jetzt gerade ausgerechnet heute, wo die Oma noch gestorben ist, überhaupt nicht in der Lage ist, diesen Gedanken richtig auf die Reihe zu bringen. Und wehe, jemand sagt das jetzt so holter die Polter wie ich. Ja, das gehört mit in die Techniken der Selbstdarstellung hinein. So hat halt jeder sein Rezept. Alles hier zuletzt übers Prüfen, über die Prüfung gesagt, stimmt seltsamerweise auch für Naturwissenschaftsstudenten, wobei denen doch die ganze erste Abteilung, die ich hier vorgetragen habe, nämlich dass es ums Merken von Unsinn geht, erstmal nicht zutrifft. Da müssen nicht Problematisierungen eines Gegenstandes gelernt werden, sondern wissenschaftliche Erklärungen der Elementarteilchen, der, was weiß ich, für Synthesen des menschlichen Körperbaus und so weiter. Auch da ist allerdings eine gewisse Fortschrittlichkeit der naturwissenschaftlichen Fakultäten nicht zu übersehen. Sie bemühen sich nämlich sehr darum, den Stoff, den sie vermitteln und der erstmal in Erklärungen besteht, so zu präsentieren, als wäre es auch nichts anderes als ein auswendig zu lernender Unsinn. Der Endpunkt des Ganzen sind diese beliebten Multiple-Choice-Aufgaben, wo man gar nicht mehr auf eine Erklärung befragt wird, sondern nur noch auf die Wahrscheinlichkeit eines Resultats und die Kunst, aus drei Alternativen die richtige herauszufinden. Ich will dafür mal als sehr eindringliches Beispiel auf die Medizinertests verweisen, die jetzt von Seiten der Ärzteverbände ins Gespräch gebracht werden, als Notwendigkeit und jeder weiß warum. Die sind nötig, weil es sonst zu viele Mediziner gibt. Die nehmen sich sonst zu viel Krankenscheine weg. Und dann ist das Geschäft nicht mehr gewährleistet, was ein Arzt ja braucht, damit er mit ruhiger Hand und ohne Existenzsorgen die Krankheiten seiner Patienten besorgen kann. Jetzt gab es schon das Abitur als Schranke für den Zugang zum Arztberuf, aber das ist zu untauglich. Zu viele haben es bestanden. Es gilt einerseits das Abitur als Qualifikationsnachweis fürs Studieren auch einer so erlesenen wissenschaftlichen Kunst wie der Medizin, aber andererseits unter dieses Eignungskriterium fallen noch zu viele drunter. Also wird es enger gezogen durch den Numerus Clausus. Da muss man schon eine 1,37 haben, um in den Numerus Clausus reinzukommen. Was ist die Reaktion? Nachdem sich mal die Bequemlichkeiten des Ärztestandes rumgesprochen haben, büffeln die Schüler schon ab der Quarta oder unser Tertia wie die Teufel und das Limit von 1,37 wird massenhaft erreicht, sodass die besorgten Ärzteverbände auf die Idee gekommen sind, man muss jetzt endlich Nägel mit Köpfen machen und das heißt einen Test, wo man einfach bei jedem Test festlegt, wo man die Grenze für Eignung und Nicht-Eignung zieht, nämlich genau bei der Zahl beantworteter Fragen, wo die Zahl derer, die sie richtig beantwortet haben, in den Numerus Clausus hineinpasst. Das ist kein so schwieriger Gedanke, wie es jetzt gerade geklungen hat, sondern man definiert die Eignung an einem Test entlang nach dem gewünschten Ergebnis. Da wird die Sache endlich mal ehrlich. Insbesondere die Sache mit der Eignung. Denn dass man für den Medizinerberuf irgendwie schon allerlei anderes mitbringen müsste, was mit Medizin gar nichts groß zu tun hat, aber zum Beispiel mit guten Unterrichtsfächern in Latein oder Physik, da weiß man ja, was man da lernt, oder auch in Sport und Singen, das ist hier auf die Spitze getrieben. Es wird jetzt gar nicht irgendwie eine spezielle Eignung für den Mediziner erhoben. Wie sollte das auch gehen, wenn einer gerade erst antritt, dieses Fach zu studieren? Sondern jetzt haben die Psychologen ein Betätigungsfeld für ihre Ideologie, die ich vorhin schon gekennzeichnet habe. Die Idee der messbaren Leistung wird jetzt hier zur Anwendung gebracht, und zwar auch in ihrer ganz brutalen Elementarform, dass nämlich Leistung immer bedeutet, irgendetwas pro Zeit. Dieses Irgendetwas, da sind die Psychologen eben zu Diensten. Zum Beispiel die Übereinstimmung und Unterscheidung verschiedener geometrischer Figuren, also ganz viele Dreiecke und ganz viele Kreise, auf einem Zettel wahrzunehmen und dann zu Protokoll zu geben, wie viele unterschiedliche geometrische Formen da vorhanden sind auf dem Zettel. Das jetzt aber nicht überhaupt, sonst wäre es ja langweilig, da könnte ja jeder nachzählen, sondern in 3 Sekunden. Das ist Leistung, psychologisch definiert. Und von den Psychologen auch mit einer Theorie ausgestattet, weshalb man an sowas haargenau sieht, ob einer für den Medizinerberuf in Frage kommt oder nicht. Ebenso Bilder mit einer Parkbank, wo 2 Leute verschiedenen Geschlechts, kenntlich gemacht durch die Kleidung, erst weit auseinander sitzen, dann beieinander und dann wieder auseinander. Und die Kunst darin besteht, erstens jetzt überhaupt herauszufinden, dass da ein Beziehungsproblem dargestellt ist. Das aber jetzt nicht nur überhaupt herauszufinden, sondern in 5 Sekunden. Dann muss der Zettel nämlich weggelegt sein, dann kommt schon der nächste. Dass das Schwierigkeiten macht einem Studenten, ist eigentlich so klar wie nur was. Darum geht es ja gerade, ihm Schwierigkeiten zu machen. Es ist, mal in Klammern gesagt, sehr albern, wenn Studenten sich über Studienprobleme beschweren, weil die Prüfung als allergrößtes Studienproblem ja genau zu dem Zweck eingerichtet ist, dass welche rausfallen, es den meisten also unüberwindliche Schwierigkeiten macht. Bloß, dass die Überwindung dieser Schwierigkeiten groß was mit Wissen zu tun hätte, gar noch mit der Erkenntnis und Erklärung eines Gegenstandes, das glauben noch nicht mal die, die Prüfung bestanden haben.